Die Zentrale? Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG. Natürlich eine Rotz- und Wasser-Produktion.
Hallo Thomas.
Hallo Olli.
Herzlich willkommen hier bei dir zu Hause.
Mensch, es ist mir so, als hätten wir uns vor fünf Minuten gesehen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge. Sind Sonderfolgen auf Patreon, ne? Kann man Sonderfolgen nennen.
Das sind exklusive
Sonderfolge. Die Zentrale.
Die es vermutlich niemals in andere Ohren schaffen, außer in die von unseren zahlenden, treuen Hörern. Aber auch das sage ich unter Vorbehalt.
Ja, vor allem jeder, der 3 Euro im Monat über hat, kann es hören. Also ja, trotzdem ein ganz, ganz exklusiver Verein aktuell noch. Und ich bin stolz auf jeden Einzelnen.
Okay, machen wir das jetzt mal so wie Benjamin. Olli, bist du der Meinung, unsere Patronen haben sich über unsere letzte exklusive Folge gefreut?
Oh, die ist schon eine Weile her, ne? Das war hier, wie ist die Kurzgeschichte?
SOS.
SOS. Bestimmt. Es war in meinen Ohren wieder ganz großes Kino.
Also meinst du wirklich, dass sie gedacht haben, dafür gebe ich jeden Monat zwischen 3 bis 30 Euro aus?
Klar. Ich wieder total inkompetent, du überhaupt nicht vorbereitet und dann ratterst das alles so runter. Also ich finde es gut, wie wir hier mit unseren Kunden umgehen.
Mir ist übrigens aufgefallen, jetzt wo ich nochmal kurz nachgedacht habe über diese SOS-Folge, es ist eigentlich eine typische 3-Fragezeichen-Geschichte gewesen. Nur halt wirklich auf das Wesentliche reduziert. Also es gibt
eigentlich paar, ja. Ne? Man hätte noch irgendwie, keine Ahnung, so die das Blöde ist, dass sich ja gleich alles in dem Haus aufklärt. Das Licht hätte eigentlich regelmäßig kommen müssen. Die gehen an dem Haus nur vorbei, sehen dieses Licht ständig. Ja, weil halt die Gangster, das hätte man dann wahrscheinlich so gemacht, dass die Gangster nicht auf einmal dieses Amulett finden, sondern regelmäßig in dieses Haus gehen, um danach zu suchen. Aber sie finden es nicht. Und jedes Mal ist der Junge darum eingesperrt, der SOS leuchtet, wenn er darum eingesperrt ist. Gut, blöd ist, dass sie ihn jedes Mal wieder freilassen und dann wieder rausgehen. Gut, aber ich glaube, so hätte das eine ganze Folge werden können irgendwie.
Na, im Prinzip, es gibt nun gruseligen Einstieg und dann gibt's gleich den Showdown.
Genau. Ja? Und hier dazwischen wäre dann noch gekommen, dass halt Justus ermittelt hätte, dass da dass da vor kurzem dieser komische Abenteurer eingezogen ist und dass der so ein Amulett gefunden hat und das wahrscheinlich mit der Taschenlampe was zu tun hat. Wir reden schon wieder über die mit Thomas, wir haben uns ja schon wieder eine Weile nicht gesehen. Wie geht's dir denn?
Immer noch beschissen.
Ja. Mensch, ging's dir nicht bei der SOS-Folge schon beschissen?
Ja, irgendwann werde ich das vielleicht mal alles nicht erzählen.
Das ist eine gute Idee. Nicht so viel jammern. Jetzt machen wir hier nach. Genau. Gucken aufs Fenster, die Sonne scheint, der Himmel ist blau.
Ja, also ihr habt es ja schon mitbekommen, dass wir immer gerne für euch hier exklusiv die Kurzgeschichten aus den 3 Fragezeichen besprechen, weil sich das einfach für dieses Format gut anbietet. Man muss nicht groß viel sich vorbereiten, man snackt es so weg.
Also eigentlich alles Argumente, so für die zahlenden Leute machen wir uns nicht so viel Arbeit, da machen wir so eine kurzen Dinger, die sich so leicht wegsnacken.
Das ist ja auch ein Bonus, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Kurzgeschichten geben auch nicht immer so viel her. Also das muss ich jetzt mal echt sagen, also dieser Geisterlampenband, wie gesagt, ist 2011 erschienen und war ja auch ein Experiment. Ja, dass halt der Kosmos Verlag mal irgendwie seine Autoren angefragt habt, könnt ihr euch das vorstellen und so. Und die Autoren dann natürlich auch wissen, okay, hier kann ich mich mal so ein bisschen austoben, weil das ist halt alles auch nicht Kanon, weißt du? Was ja auch die nächste Geschichte gleich beweisen wird, wenn wir ehrlich sind, ja? Das hier zum Beispiel, wir haben ja schon mal auch die SOS-Folge besprochen aus diesem Band. Wir haben aber auch damals diese Psychomoon-Folge besprochen.
Ja, ich
erinnere mich. Mit Benjamin zusammen. Mhm. Und die kam ja auch überhaupt nicht gut weg bei uns, ne?
Nee, und ich finde auch krass, so eine Kurzgeschichte zu dritt besprechen, da muss man schon aufpassen, dass man was zu sagen hat, also dass man seinen Wortbeitrag hier saven kann, ja? Da du dich ja heute gar nicht vorbereitet hast, mache ich mir da wenig so. Ach so, du hast dich ja letztes Mal schon nicht vorbereitet bei SOS und jetzt bei Dunkle Vergangenheit hast du dich schon wieder nicht vorbereitet.
Ja, weil ich muss jetzt an deine Worte erinnern, mit dem Vorhaben, ich muss mich mehr einbringen.
Ja. Genau. Und danke, dass du mir diese Bühne gibst.
Genau, heute. Und deswegen denke ich, ich traue dir das zu, dass du zumindest hier wie ein Moderator durch die Schose leitest, was die Kurzgeschichten angeht. Da kann ich mich mal zurücklehnen
und sehr schön.
Wirklich dann nur vielleicht mal so ermahnt den Zeigefinger heben nach Motto, Olli, da hast du jetzt was durcheinander gebracht und so. Weil im Prinzip, ich habe ja alles im Kopf.
Wollte gerade sagen, Lob, denn bei SOS hast du trotz mangelnder Vorbereitung dich ganz gut durchgeschlagen, muss ich sagen. Kommen wir ganz kurz, und wenn ich diesmal sage ganz kurz, meine ich auch ganz kurz, zu den Sprechern, weil da gibt es wirklich nur einen, und zwar, also natürlich neben dem Erzähler und den drei Detektiven, gibt es hier noch den Cowboy, der gesprochen wird von Achim Schürke. Ich habe tatsächlich zu Hause nochmal geguckt, was der sonst noch gemacht hat, hab aber schon wieder vergessen, irgendwas war, was man kennen könnte. Was der gesprochen hat.
Ganz viel.
Ja.
Ist ja ein Hamburger Schauspieler, auch sehr viel im Europakosmos in Hörspielen unterwegs gewesen. Aber ich überlege gerade, er war auch definitiv mal bei King of Queens.
Ja?
Ja. Also öfter mal so kleine Gastrollen und so. Der ist schon, der spricht zum Beispiel bei den drei Fragezeichen Kids, spricht er den Onkel Titus. Und sonst, du kennst den.
Bei Yakari spricht er auch irgendwie den Häuptling Felsen oder wie der alter Felsen oder wie der da heißt, keine Ahnung. Da habe ich was gelesen. Und ja, die Stimme kennt man auf jeden Fall überall.
Gern gesehener Gast bei Frau Körting. Es gibt auch einen Klappentext.
Ah, hier stimmt.
Ja, den lese ich jetzt mal vor.
Der ist sogar sehr lang.
Findest du?
Ja.
Das sind zwei Sätze.
Okay, dann liest du jetzt mal vor. Okay. Ich habe hier einen sehr langen Text.
Bei mir steht...
Der Klappentext.
Das neueste Hobby von Justus Jonas ist die Ahnenforschung. Und dabei macht er eines Tages eine unglaubliche Entdeckung. Erschien am 4.12.2011, Länge 11 Minuten 24.
Das war's? Ich kann dir jetzt mal meinen Klappentext vorlesen. Die drei Fragezeichen sind mit Bobs VW Käfer unterwegs, als ihnen ein waschechter Cowboy vors Auto läuft. Nur Bobs schnelle Reaktion ist es zu verdanken, dass er den Revolverhelden nicht über den Haufen fährt. Dieser richtet auch sogleich seinen Revolver auf die drei und zwingt sie, ihm zur Flucht zu verhelfen. Er hat gerade, eigentlich ist das schon die gesamte Geschichte, die hier steht. Er hat gerade eine Bank ausgeraubt, doch es kommt noch schlimmer. Bei dem Outlaw handelt es sich um Justin Jonas, einen von Justus' Vorfahren.
Okay, das können wir uns eigentlich wirklich jetzt klemmen, oder?
Eigentlich kann man, das ist die ganze Geschichte eigentlich fast. Außer, dass man sich jetzt denkt, hä, wie geht das? Na gut, wir widmen uns trotzdem mal dieser Geschichte.
Ja. Noch irgendwas, Cover brauchen wir nicht besprechen, weil es ist immer
selber. Ist ja immer
Cover.
Diese Lampe da, ja.
Die olle Lampe.
Die olle Lampe.
Gut, ich fange mal an.
Die Folgenbesprechung.
Es startet mit Saloon-Musik aus dem Radio.
Das habe ich auch. Ich habe auch Saloon geschrieben. Ja. Mittellanges Intro, dann Saloon-Musik.
Und das Witzige ist, es hat mich so ein bisschen an den Phantomsee erinnert. Es hat mir nur noch gefehlt, keine Bewegung.
Hände hoch.
Ganz klein. Pschung, vorbei.
Übrigens, eins der schlechtesten Leistungen der alten Folgen von Oliver Rohrbeck ist dieses Lachen an dieser Stelle. Du weißt, ich mag den, ich liebe den alten Justus, aber diese Stelle ist wirklich schlimm.
Da ist er wirklich, da haben wir damals auch ausführlich drüber gesprochen, wo wir den Phantomsee besprochen haben.
Folge 2 übrigens, unserer, die zentrale Dingsbum hier.
Und deine erste Folge?
Und meine erste Folge war ein Einstand.
Olli, das muss ich mir vorstellen, das waren noch Zeiten, wie wir jetzt rumkrebeln, dass wir hier irgendwie halbwegs Aufnahmetermine zustande kriegen.
Ja.
Ja. Und weißt du, was das damals für ein Wochenende war?
Weiß ich nicht mehr, nee.
Das war ein Samstag, ich hatte frei, ich habe an dem Samstag habe ich die erste Folge Gespensterschloss, also war ja auch unsere erste Folge, mit Benjamin hier aufgenommen, habe an dem Tag noch Notizen gemacht. Ich glaube, ich habe in der Vorbereitung des Hörspiels 3-4 Mal gehört. Ich habe das Buch quer gelesen, war richtig drin auch, weil es halt die Idee war, wir machen jetzt einen Drei-Fragezeichen-Podcast, also richtig mit Feuereifer dabei.
Die Idee ist es übrigens immer noch, liebe Hörer, keine Angst kriegen.
Ja, und einen Tag später, den Sonntag, haben wir drei den Phantomsee aufgenommen. Auch das Buch ein bisschen quer gelesen, das Hörspiel bestimmt 3-4 Mal gehört, die Notizen gemacht. Überleg mal, da haben wir an einem Wochenende 2 Podcasts aufgenommen.
Aber ich war nur am Sonntag und da seid ihr noch zu mir gekommen. Das heißt, mein Aufwand hielt sich an diesem Wochenende echt in Grenzen. Weil erstens, das war meine erste Folge und da habe ich meine Notizen noch, ja, das waren glaube ich 2 Seiten mit ein paar Stichpunkten drauf.
Und die Hälfte davon war ausgedruckt.
Und die Hälfte davon war ausgedruckt, wo die Sprecher drauf sind.
Genau.
Und mehr nicht. Und da bin ich auch sehr geschwommen, da habe ich gesagt, okay, da muss ich mehr machen. Aber für mich war es ein normales Wochenende, weil, wie gesagt, ein paar Notizen gemacht. Das war eine Folge, die ich auch sehr gut kannte. Und
jetzt ist es so, jetzt ist das Höchste, wir nehmen an einem Tag zwei Kurzgeschichten.
Das ist schon mal gut.
Und ich bin nicht vorbereitet.
An richtig guten Tagen schaffen wir es sogar mal eine Zentrale und eine Rotz und Wasser an einem Tag aufzunehmen.
Oh ja.
Das sind aber schon richtig produktive Tage. Ja. Zwei Zentrale ist immer schwierig, weil Zentrale ja doch immer ein bisschen, ein bisschen anstrengender ist als jetzt eine.
Habe ich aber noch nie gemacht.
Laberfolge.
Ich habe noch nie zwei zentrale Folgen an einem Tag aufgenommen, sondern wenn dann wirklich nur eine Rotz und Wasser und eine Zentrale, weil da bietet sich's meistens an, man fängt mit dem Schwierigeren an und das ist nun mal die Zentrale, weil man da halt sehr an die Notizen gebunden ist. Hat Vor- und Nachteile, weil man hat einen roten Faden, an dem man sich halten kann. Und Rotz und Wasser ist ja dann doch schon eher ein Laberformat. Und das hebt man sich da meistens immer für den Schluss auf.
Genau, da kann man ein bisschen entspannen und ein bisschen frei von der Leber wegquatschen.
Damit ihr auch mal so ein bisschen Hintergrund kriegt, wie wir arbeiten. Ja.
Die drei Detektive sind auf dem Weg zum Strand. Und Peter freut sich auf einen Faulenzertag.
Jetzt ist schon wieder dieses, ich habe schon in unserer letzten Kurzgeschichtenbesprechung gesagt, dieses, ist das nicht herrlich, Leute? Dieses gestellte, fröhliche
das von Peter. Das finde ich aber hier angenehmer als tatsächlich bei der letzten Folge SOS, wie er da über diesen Film floriert, als wenn da so ein Fünfjähriger wäre, der total aufgeregt ist. Hier geht es noch. Auch Justus bremst ihn ein wenig, dass so ein Tag gar nicht gut für seine geistigen Ressourcen sei. Aber in Maßen spricht nichts dagegen. Dennoch sollte man seine Gehirnzellen ständig auf ein gewisses Aktivitätsniveau halten. Wie seine Muskeln. Immer vorausgesetzt, man hat welche und so weiter. Bla bla bla. Und Bob daraufhin, und womit trainierst du gerade deine Gehirnzellen? Was ist das für ein Wälzer? Thomas, was ist das für ein Wälzer?
Oh, das hast du jetzt mal ausgekostet. Dieses typische, ich gebe mal
was
ab.
Was du auch immer machst, immer wenn man nicht mitgekommen ist oder so. Ja.
Es ist Ahnenforschung, die er betreibt. Mhm. Und Bob, aha. Ja, Justus probiert herauszufinden, wer seine Vorfahren waren. Und er ist jetzt gerade an der Stelle, sein Urgroßvater, mütterlicherseits, war ein Fallensteller in Texas. Aber bei seinem Urgroßvater väterlicherseits hakt es. Also quasi findet keine Aufzeichnung dazu. Also die fehlen in den Dokumenten, er kommt nicht weiter.
Auf einmal Aufregung und Reifenquietschen.
Na Moment, hier steht ja noch. Weil Bob fragt nach, dein Urgroßvater war Fallensteller in Texas?
Ja, gut, das hast du ja gerade erzählt.
Ja, ja, die fragen aber nochmal nach.
Und, ja, ja, weil das so ein alberner Beruf ist.
Und Justus, nein, aber diese Chronik hier gibt mir hoffentlich Auskunft.
Wie?
Und dann geht die Action los.
Justus sagt nein? Hm? Er war nicht Fallensteller in Texas?
Nein, Justus hat doch diesen Wälzer.
Mhm.
Und Peter will wissen, ob das in dem Buch steht.
Achso, es steht nicht in dem Buch, dazu sagt er nein, genau.
Er ist ein bisschen verwirrend hier, sehe ich gerade.
Auf einmal Aufregung und Reifenquietschen. Bob hätte wohl fast einen Mann überfahren. Justus, Sir, wie geht es Ihnen? Steig aus, Dicker. Gleich erster Lacher. Im Hintergrund hört man auch schon Rufe wie, er hat die Bank überfallen und so weiter. Peter murmelt, ein Cowboy. Und dieser bedroht die Jungs auch noch mit einem Revolver. Auf die Rückbank mit dir, grunzt er.
Und Bob, warum?
Was warum? Na, weil er sich wahrscheinlich neben Bob setzen will.
Richtig, und warum? Weil ein Käfer ein Zweitürer ist. Deswegen. Ich habe mal vor Jahren, das ist schon echt ewig her, in Brasilien sind doch früher ganz viele Käfertaxis gefahren.
Mhm.
Und dann gab es irgendwann ein Verbot, dass weiterhin Käfer als Taxis eingesetzt werden würden. Das muss um 2003 gewesen sein.
Weil wenn es einen Unfall gibt oder so, kann man die da nicht
besser befreien. Dass wenn so ein Taxi an der Ampel stand und hinten war jetzt ein Tourist auf der Rückbank oder irgendjemand, sind ganz oft an der Ampel Gangster, also Räuber eingestiegen.
Ja.
Und der konnte ja hinten dann nicht raus, weil er auf der Rückbank war und keine Tür hatte und hat dann halt den überfallen.
Ne? Aber die ganze Sache, die ich gerade vorgelesen habe, weil du gerade gesagt hast, warum und dann natürlich mit dem super Fakt glänzen konntest, aber diese ganze Geschichte hätte auch mit einem Fünftürer funktioniert. Weil ein Cowboy, der bedroht Jungs auf die Rückbank mit dir, Dicker. Ich meine, es ist auch bei einem normalen Auto, dass er dann alter aussteigen muss. Er kann zwar hinten die Tür dann benutzen, aber ansonsten, um dass der Cowboy sich auf den Beifahrersitz setzen kann, muss der Dicke trotzdem auf die Rückbank.
Olli, unsere Besprechung geht gerade um die 13 Minuten. Ich wollte die Sendezeit ein bisschen füllen, damit die Leute wirklich was für ihr Geld kriegen.
Da habe ich dir in der letzten Folge schon erklärt, dass wir das eigentlich nicht müssen, weil wenn vorbei ist, ist vorbei.
Ja,
und wir sind schon bei 13 Minuten. Die 20 Minuten kriegen wir locker vor.
Aber für ein bisschen, man muss so ein bisschen was kriegen für sein Geld.
Okay. Also haben wir für ihr Geld eine Erklärung bekommen, dass ein Käfer ein Zweitürer ist. Bob sagt, tu besser, was er sagt. Und so, Justus denn, okay. Also nachdem Bob das gesagt hat. Der Cowboy steigt ein und fordert Bob auf, loszufahren. Und jetzt wird auch Justus, dem ersten Detektiven, klar, sie sind ein Bankräuber. Das finde ich an der Stelle sehr bemerkenswert.
Steht sie sogar noch besser. Ach, sie sind ein Bankräuber?
Nee, ich glaube, das fragt er nicht, sagt er tatsächlich.
Das geht ja, sie sind ein Bankräuber.
Ich dachte, super, Erster. Darum bist du denn der Kopf dieser Gruppe.
Na und? Und jetzt brauche ich eure Kutsche, um von hier zu verschwinden. Also los und keine Dummheiten.
Jetzt wird's wieder lustig. Möchtest du das erzählen?
Na, ich kann ja nur aus dem Hörspielskript vorlesen. Hier steht, ja. Justus und Peter stöhnen.
Justus sagt jetzt, Sir, Sie handeln sich da eine Menge Ärger ein, oho, wenn ich das anmerken darf.
Du bist ja ein ganz schlauer.
Ja, der Cowboy zittert vor Angst. Danke für deine Fürsorge. Aber mich kriegt keiner. Völlig unmöglich. Mhm. Justus fragt, wie er sich da so sicher sein kann. Es kann dir völlig egal sein. Er leitet Bob zu einer Lagerhalle am östlichen Stadtrand und möchte dort abgesetzt werden. Und jetzt Tempo, ich möchte möglichst vor dem Sheriff da sein. Sheriff? Justus stutzt. Wo jetzt hier erstmalig der Erzähler einsetzt, der darüber hinaus ausführt, dass Justus auf sein Buch linst, was aufgeschlagen zwischen seinen Beinen liegt, weil das ist ja irgendwie bei dem
Kraus runtergefallen. Ist aus der Hand gefallen. Genau. Und natürlich ist es genau auf der richtigen Seite aufgeschlagen, denn der erste Detektiv, der zuckt jetzt zusammen, weil er da etwas entdeckt. Ja.
Ja.
Und Justus,
ja. Und dann so, was ist? Nichts. Das ist auch so wieder den Justus, den ich nicht so mag. Mhm. Weil erstens, der alte Justus hätte nicht gemacht, wenn er da was sieht, sondern er hätte ganz cool kurz, aber er hätte nicht so, okay, gut, aber es ist halt der neue Justus.
Ja, der Justus aus der flammenden Spur hat gesagt, was will er denn von mir?
Ja, sieht aus wie ein Cowboy aus dem Modesalon. Klingglöckchenmusik habe ich jetzt aufgeschrieben, kommt an der Stelle. Gut.
Das Auto hält an. Ja, jetzt erfahren wir von dem Erzähler, dass sie nach 15 Minuten an dieser Lagerhalle angekommen sind. Von Weitem waren Polizeisirenen zu hören, aber man hatte die Detektive und den Bankräuber nicht entdeckt. So, er lobt jetzt sogar die Jungs.
Das haben wir prima hingekriegt.
Ja, und Bob, ja. Und man hört weiter an die Polizeisirenen.
Na, hier ist ja noch, hier, $20 ja. als Trinkgeld. Und dachte ich so, auch so super. Und Bob auch so, das ist nett. Und immer schön sauber bleiben, hört ihr? Cooler Cowboy.
Das war wirklich nett, wirklich, oder?
Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich meine, gut, er kommt ja, da, ich möchte nicht vorgreifen, weil er kommt ja nun mal aus dem Jahre 1865 oder so. Und da waren $20 schon viel Geld.
Ja gut, aber er ist ja ein Bankräuber. Er kann sich ja leisten. Ne?
Genau, er hätte eigentlich auch, Mann, Tausender hätte er da schon, hätte er da bestimmt nicht bloß ein paar $100
Justus
geklaut.
Justus entreißt ihm jetzt den Revolver. Und der Typ sagt auch, bist du wahnsinnig? Gib mir mein Gold. Ja, und Justus, von wegen, ne?
Und was hast du vor, sagt er dann noch. Und Peter zu Recht, ja, Justus, was hast du vor? Ja, weil eigentlich wären sie denen fast los gewesen. Ja.
So, jetzt wird's dezent unrealistisch.
Ach, was? Erzähl.
Na, Justus sagt erstmal, aussteigen, ich werde mitkommen. Und Bob auch sagt, was spinnst du? Und der Typ auch, also der Cowboy, das kannst du nicht ernst meinen. Und Justus meint voller Ernst. Ja. Jedenfalls, sie steigen aus. Und während Justus halt den Cowboy bedroht und sagt, ich komme jetzt mit rein in diese Lagerhalle und ihr Jungs, zu seinen Kollegen, ihr seht euch mal in der Zwischenzeit das Buch an. Seite 167. Dann werdet ihr alles verstehen. Keine Sorge, in 2 Minuten komme ich wieder aus der Tür der Lagerhalle durch.
Und lest das Buch!
Genau. Also Peter und Bob bleiben fassungslos zurück. Justus bedroht den Typen immer noch und geht jetzt mit ihm in die Lagerhalle. Ne? Und der Cowboy sagt doch, du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt, Fettmops. Ja, und Justus, eine Ahnung habe ich durchaus, aber mehr nicht. Da gebe ich Ihnen recht.
Ja. Auch so ein komischer Satz irgendwie, naja.
Ja, das ist alles. Okay, wir kommen ja gleich zum Fazit. Ich hoffe, wir sind doch gleich durch. Ja. Und auch Bob hat jetzt auch nichts Besseres zu tun, als hektisch zu sagen, los, wir müssen das Buch ansehen, wo ist es? Ne?
Ja.
Und Peter, hier,
das ist Moment. Jetzt wieder eine alberne, die finden die Seite 167 nicht und es wird natürlich akustisch auch wieder untermalt. Wie, ach, nein, vor, zurück, nein, da, oh.
Das ist witzig, das steht. Ich habe, wie gesagt, Hörspielskript. So, was hat er gesagt? Seite 100, Seitenlänge geblättert. 167.
Ja, kann man jetzt ein bisschen albern finden.
Es geht noch weiter. Nein, da, zurück. Ja, hier, sieh mal. Oh Gott.
Aber man will ja nicht immer meckern. Ist ja okay, ist ja für Kinder, bla. die stoßen auf.
Benjamin würde sagen, ist doch nett, so werden wir auch. Gib mal her, ich guck nach, hier, halt's Maul. Pst.
Ja, aber Benjamin würde die Folge auch wieder 45 Minuten gehen, mindestens.
Ich dachte, ja, Benjamin würde auch der Folge 45 von 10 Punkten geben.
Ja. Sie stoßen auf ein Bild von ihrem Entführer, der wohl Justus Urgroßvater ist und darunter steht kinderlos. Das bedeutet, dass die aktuellen Handlungen des ja jetzt bekannt gewordenen Zeitreisenden offensichtlich die Vergangenheit so beeinflusst hat, dass, wenn Justus jetzt nichts unternimmt, er nie geboren wird.
Scheiße.
Naja, bis hierhin geht's sogar noch, bin ich.
Nein, ich weiß noch, ich habe ja, wie gesagt, das Hörspiel ist ja erst ziemlich spät.
Obwohl es eigentlich genau die Geschichte ist von Zurück in die Zukunft Teil 3.
Ja, so ungefähr. Ich habe ja damals die Geschichte zuerst gelesen, bevor ich sie gehört habe. Und ich habe auch wirklich, ich weiß noch, ich habe es in der Wanne gelesen und habe dann wirklich gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wirklich, war, also ich war schon wieder extrem sauer. Aber egal, ja, Zwischenmusik. Bob, bevor die Zwischenmusik kommt, sagt ja Peter, einer von den beiden, keine Ahnung, Bob, wenn es Justus nicht gelingt, düstere Musik, wird er nie aus dieser Tür zurückkommen. Und er wird auch nie durch diese Tür gegangen sein.
Ach, wieder so ein Paradoxum, was?
Ja.
Ist ja verrückt, ja. Ich verstehe das nicht.
Und man guckt jetzt so auf die Uhr, mein Gott, wie wollen sie das in 3 Minuten auflösen? Ja. Genau. Schweigend gingen Justus und der Cowboy durch die riesige Lagerhalle, vorbei an merkwürdig aussehenden Fahrzeugen, Gebilden aus Glas und Chrom und einem Material, das er nicht bestimmen konnte. Und überall stand das Wort Top Secret. Ja. Es kommt jetzt raus, da ist eine Maschine. Es wird auch nicht genau genannt, aber der schlaue Hörer weiß es natürlich. Justus sagt, ich steige ein. Dann setzen sie sich vor mich. Kennst du den Film Die Zeitmaschine?
Sogar die alte Verfilmung von
aus, der aus den 50ern?
Ja, genau.
Der ist gut.
Den finde ich auch gut, weil der ist so ein bisschen unheimlich. Ich finde es auch alles gut. Ich weiß gar nicht, ob es in der neuen Verfilmung überhaupt ist. Diese ganzen Parallelen immer, es wird ja immer wieder auf dieses Haus geblendet, also praktisch, wo er damals gestartet ist, weil der Standort der Zeitmaschine verändert sich ja nicht.
Genau, der ist fest.
Hm? Genau. Also ich finde den Film sehr gut, um das kurz zu machen.
Aber das ist sowieso so ein...
So wie dieses Hörspiel
hier. Aber das ist sowieso eine ganz faszinierende Theorie, dass wenn Zeit, also ob ja Zeitreisen überhaupt möglich sind und so, ne? Dass zum Beispiel, wenn du dich in die Zeit... sagen wir jetzt vor oder zurück, dass du natürlich auch gucken musst, was an dieser Stelle ist. Also da, wo wir beide jetzt gerade sitzen, da war vor 100 Jahren.
Ich sag mal so, wenn ich jetzt angenommen 1 Million Jahre oder 2 Millionen Jahre zurückreise,
ja,
und hier ist ein Vulkankrater, wäre das ja ungünstig, weil da kann man nicht parken.
Ja, es gibt eine ganz gute Donald Duck-Geschichte, ja, die Reise ins 6. Jahrhundert, wo sie so auch eine Zeitmaschine haben und da wird dann auch diese Thematik behandelt, dass dann die Neffen Donald darauf hinweisen, das kann sein, dass du, wenn du jetzt zurückreist, dass du in einem Baum landest. Mhm. Und dann siehst du halt so eine Gedankenblase von Donald, wie nur der Schnabel so aus der Rinde vom Baum guckt und so, ne? Und dann ist aber ganz interessant, sie wollen dann einen Ort finden, der vor 2 oder vor 4.000 Jahren schon so war wie heute. Würde dir einer einfallen?
Ein Ort, der vor 4 oder 2.000 Jahren, naja, irgendwie...
Also ein Ort, den du aufsuchen kannst, wo du genau weißt, da hat sich in den letzten 2000 Jahren nichts verändert.
Irgendeine Wüste wird es sein.
Weißt du nicht, vielleicht, weil Wüsten...
Oder Brieseland.
Die Wüsten wandern ja.
Brieseland. Okay.
Nee, Stonehenge.
Ach so, ja, verrückt, stimmt. Da, wie gesagt, da hätte ich jetzt nicht genau sagen können, wie 4000 Jahre das alt ist, ob es überhaupt schon 1000 Jahre alt ist, also 1000 Jahre. Aber stimmt, hast du recht.
Okay, ich wollte ein bisschen die Sendezeit füllen.
Hast du wieder gemacht? Wir sind schon bei 22 Minuten, wir sind eigentlich schon drüber. Eigentlich müssten wir Schluss machen, die Sendezeit ist vorbei, die Nachrichten kommen jetzt.
Ja, es wird jetzt noch kurz zwischen Cowboy und Justus diskutiert. Du wirst ja eh nicht abdrücken, da fehlt dir der Mumm. Und Justus, hey. Ja genau, der Cowboy sagt, tu mir einen Gefallen, lass mich gehen, ich gebe dir mein Wort. Wir werden uns danach nie wiedersehen.
Jetzt sagt Justus, das Problem ist, so ein typisches Zeitreisen-Wortspiel. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht mit ihnen gehe, dann werden wir uns nie begegnen und nie begegnet sein. Unsere Zukunft und Vergangenheit stehen auf dem Spiel.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber wie du willst. Hauptsache, wir kommen hier weg.
Aber er ist ja eigentlich ein Zeitreisender. Ist er aber auch ein sehr schlecht informierter Zeitreisender, wenn er das nicht verstanden hat, was er da erzählt hat.
Naja, Justus gibt die Jahreszahl ein, 1865. Ne? Der Cowboy sagt, ja, das passt.
Und zieht den Hebel. Showtime.
Wieso kennt der so Wörter wie Showtime?
Weil er ein Zeitreisender ist. Der war doch schon mal
so ein bisschen... Der war
schon mal in den 80ern offensichtlich.
Ja, wie fandest du da jetzt Justus?
Oh, ganz schlecht. Ich kann es nur zitieren. Irgendwie so.
Fast ganz, wie der schreiende Wecker.
Ja, ganz, ganz schlecht, wirklich. Also, es ist auch nicht der Justus, den ich, also, weiß ich nicht. Und da Heike Dine Körting nicht gesagt, aber Justus, nicht übertreiben, oder? Oder er hat es erst normal gemacht. Er hat gesagt, Justus, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr.
Und jetzt denkt der Uninformierte, sich nicht über die Lauflänge der Folge informierte Hörer. Mensch, jetzt kriegen wir eine richtig
geile, eine richtig krasse Zeitreisegeschichte.
Genau. Aber wir schneiden zurück zu Peter und Bob. Peter sagt, ich kann das immer noch nicht glauben, Bob. Also er guckt in das Buch. Justin Jack Jonas. Und sie erkennen halt wirklich, das ist der Ur-Ur-Opa, der ein in mehreren Bundesstaaten gesuchter Bankräuber aus Henderson in Kentucky. Unglaublich. Aber und noch unglaublicher ist, dass wir dem heute hier begegnet sind. Hier steht, er wurde geboren 1841, gestorben 1898 bei einer Schießerei in Richmond. Und da er wohl kinderlos war, dann kann er keine Kinder gehabt haben und darum auch keine Enkel, keine Urenkel, keine Ur-Ur-Urenkel.
Also hier wird nochmal erklärt, ja, warum Justus eigentlich nicht geboren sein könnte, wenn dem so ist. Und das wird er hier dem Peter nochmal ganz detailliert erklären.
Okay, aber ganz ehrlich, ich meine Aufzeichnung von 1865. Mhm. Wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, ob er Kinder hatte, muss es doch trotzdem nicht heißen, dass er keine Kinder hatte. Dass er vielleicht irgend so ein Bastard entstanden ist oder so.
Na gut, also sich einfach darauf verlassen, dass es ein Fehler ist. Mhm. Und dann löst sich Justus einfach in Luft auf und dann ist gut. Und dann, ach verdammt, wir haben uns doch geirrt, mhm, oder wie?
Aber ich finde lustig, dass gerade Peter, der, okay, Peter hat ja einen Hang zu diesen Sachen, ne? Mhm. Aber dass sie wirklich da so realistisch drüber lachen.
Genau, also sagen wir so, dass sie, die haben jetzt einfach mal gecheckt, ah, hier ist ein Zeitreisender, alles cool. Mhm.
No, ein krimineller Zeitreisender.
Sag mal, spielen eigentlich die Kurzgeschichten in so einem Paralleluniversum von der Serie?
Die sind nicht Kanon. Deswegen meinte ich ja, okay. Da können sich die Autoren einfach mal austoben.
Also vergleichbar, ja, mit den Halloween-Folgen bei den Simpsons, weil genau, die sind ja auch komplett, da darf jeder sterben, der ist dann einfach danach wieder da.
Richtig.
Okay, das erklärt
ja hier ein bisschen. Es erklärt vielleicht ein paar Sachen, aber trotzdem muss die Geschichte dadurch ja nicht gut sein. Aber egal, genau. Wenn der...
Was sagt auch der Peter jetzt? Hat jetzt begriffen.
Justus muss jetzt dabei zusehen, wie sein Ur-Ur-Urgroßvater bei einer Schießerei ums Leben kommt.
Dann, also auch Peter hat jetzt begriffen, dann würde es Justus nicht geben. Deswegen ist er auch mitgegangen, um halt zu verhindern, dass der Typ, er muss ja verhindern, dass der Typ bei dieser Schießerei ums Leben
kommt. Im Prinzip soll Justus jetzt Partnervermittler spielen, oder was?
Nee, da sagt er, aber was will er denn da machen? Will er die Typen bewusstlos quatschen und dann geht er dann auf Brautsuche und kümmert sich um seinen Ur-Urgroßvater? Aber Justus wird das schon irgendwie hinkriegen.
Das ist ja alles völlig verrückt.
Guck mal, denn wie Bob richtig anmerkt, kann er ja auch jahrelang in der Vergangenheit aufhalten und trotzdem in einer Minute durch dieses Tor spazieren.
Was
Peter,
hier,
das ist genauso verrückt.
Ja, weil sie hier nämlich vergessen, die Zeit geht ja für Justus trotzdem weiter. Und selbst wenn er jetzt, sagen wir mal, jetzt 5 Jahre in der Vergangenheit, kommt er jetzt Anfang 20-Jähriger zurück. Er bleibt ja nicht 16.
Ach so, er altert trotzdem?
Natürlich, es ist doch, wenn... Wenn du jetzt, sag mal, du reist in die Vergangenheit zurück. Also du gehst durch das Portal, kommst eine Sekunde später wieder raus. Für uns ist eine Sekunde vergangen. Aber was ist denn, wenn du 20 Jahre unterwegs warst? Egal, Zukunft oder Vergangenheit. Dann bist du doch auch gealtert.
Aber wenn ich
das schützt dich doch nicht vom natürlichen
angenommen,
Alter.
Angenommen, ich reise ins 1865, bleibe da 4 Jahre bis 1869.
Ja.
Und stelle dann wieder die Zeit ein, nehme ich mal ein verrücktes Datum, den 6. Juni 2021. Ja. Und dann reise ich doch wieder in diesen Ist-Zustand von damals.
Aber dein Körper doch nicht, weil für deinen Körper ging die Zeit doch nochmal weiter.
Ach so, Zeitreise heißt ja nicht, man kann sich jünger und älter machen, sondern man reist ja bloß durch die Zeiten mit seinem normalen Körper. Ja. Aber ich reise ja nicht ins Jahr 1983 und bin dann Baby, weil sonst könnte ich ja auch nicht ins Jahr 1978 reisen, weil dann wäre ich ja nicht geboren, dann würde ich mich auflösen. Also, dann könnte ich ja da nicht hinreisen. Thomas, damit hast du mir wirklich, okay, dein abfälliges Lachen hat gerade gesagt, Olli, bist du dumm? Nee, aber Thomas, diese Tür, die ist gerade in meinem Kopf aufgegangen, daran habe ich nie gedacht, du kannst ja dein Alter damit gar nicht beeinflussen.
Nein.
Weil du reist ja komplett durch die Zeit, du alterst ja trotzdem, das haben die hier nicht bedacht. Kann natürlich aber auch sein, dass Justus da ankam, achso, hier ist ja gar nichts zu tun, ist alles in Ordnung hier und dann gleich wieder zurückgekommen ist. Ich möchte nicht vorgreifen, weil das erfahren wir ja nicht so detailliert.
Und das ist ja auch zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du jetzt mit Lichtgeschwindigkeit reisen könntest, durchs Universum, dann alterst du ja auch dementsprechend, weil ein Lichtjahr sind wie viel?
Oh, damit kenne ich mich gar nicht aus.
Ich auch, ich weiß die Zahlen nicht, ich bin auch zu faul zu googeln, wie lang ein Lichtjahr ist. Aber da ist es ja genauso.
Lichtjahr ist ja auch keine Zeitangabe, das ist so eine Geschwindigkeit, oder?
Ja, richtig, aber wenn das Licht innerhalb eines Jahres, sagen wir mal, 93 Millionen Kilometer zurücklegt, ne? So, aber der nächste Planet, zu dem wir hinfliegen können, ist 300 Milliarden Kilometer entfernt, ne? Dann bist du ja trotzdem auch Jahre unterwegs, aber innerhalb dieser Bubble, sage ich jetzt mal, von diesem Raumschiff, was mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, hast du Interstellar gesehen? Da ist es doch auch.
Ja, den fand ich irgendwann ein bisschen strange. Das Einzige, was mir halt, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das Einzige, was wir halt, er ist ja dann in diesem Zeit-Dings da drin und beobachtet seine Tochter da mehrere Jahre.
Hinter der Bücherwand.
Und sie ist ein ganz braves Mädchen, weil sie macht nie irgendwas. Ich will das nicht ausführen. Genau. Er beobachtet sie auf jeden Fall bei keinen schmutzigen Sachen.
Genau. Sie macht immer brav ihre Aufgaben. Geht pünktlich ins Bett. Und er kann ja zusehen, wie sie erwachsen wird. Also sie nimmt auch nie einen Jungen mit aufs Zimmer oder so und macht Kunnilingus oder,
egal. Ist das nicht bezeichnend? Wir gucken einen wirklich großartigen Meister, ein großartiges Meisterwerk, ja. Das Einzige, worüber wir uns aufhängen, ist, die macht sich's nicht.
Genau. Sehr witzig. Der Vater sagt mir, hast du dir jetzt nie selber gemacht?
Das ist doch auch stimmt, ich habe dich jahrelang so ganz am Ende des Films, alles ist geklärt, alles in Ordnung. Eine Frage hätte ich da noch. Also, ich habe dich ja mehrere Jahre Christopher Nolan, großartiger Regisseur, da mochte ich ihn noch.
Da ist es ja auch genau das Gleiche, dass die ja normal altern und die Kinder werden ja immer älter. Also, er verlässt ja den Planeten, wo seine Tochter 12 ist oder so.
Genau, und er altert ja trotzdem und
ja, aber halt innerhalb dieser normalen Zeitlinie, die an Bord des Raumschiffs ist. Und wenn er dann, glaube ich, zurück auf die Erde, auf den Mond kommt, eins von beiden, findet er sie doch als alte Frau. Ja. Egal.
Sehr traurige Szene übrigens. Fast so paradox wie Zeitreisen. Eigentlich, dass wir hier aufnehmen und wir eigentlich, während ihr das hört, gar nicht hier sitzen und sprechen, sondern wahrscheinlich irgendwo besoffen rumliegen zu Hause und das mit der Hand in der Hose, ist auch ein bisschen wie Zeitreisen, ein bisschen paradox wie Zeitreisen.
Diese Folge hier ist auch eine Zeitreise. Weil wenn anderes hören, sind wir schon dumm.
Genau das meinte ich ja gerade. Ja. Und wer weiß, wie viele Jahrzehnte diese Folge noch für die Hörer zu erreichen ist. Also vielleicht hören die Folge wirklich, wenn wir schon längst tot sind.
Hast du da aber schon mal drüber nachgedacht? Also bewusst, was ist das für dich für ein Gefühl, wenn, sagen wir mal, dieser Podcast ist noch etliche Jahre aufrufbar? Und du bist aber gar nicht mehr im Leben, aber trotzdem können Leute immer noch dein Werk begutachten.
Das ist eigentlich eins der Gründe, warum ich das hier mache. Ich möchte doch irgendwas hinterlassen. Auch wenn es nur ist, dass wir bemerkt haben, dass bei Interstellar dieses Mädchen es sich nicht macht. Aber irgendwas möchte ich der Menschheit auf jeden Fall hinterlassen. Und ich möchte auch wissen, wie das ist, wenn, konnten unsere Eltern ja nicht so, oder unsere Vorfahren nicht so, aber wie das sich anfühlt, wenn wir 70 sind und uns so eine Scheiße hier nochmal anhören. ob das nicht auch ein komisch, stranges Gefühl ist.
Gut, ich sag mal so, wir wissen ja, wir haben vor über 15 Jahren unsere erste Staffel, die Elvis-Pelpe-Show, für den offenen Kanal Berlin gemacht.
Ja.
Und da sind wir ja durch die Bank weg uns alle einig, inklusive Benjamin, dass wir sagen, das können wir heute nicht mehr hören.
Nein.
Aber ich glaube,
was ist, wenn ich mit 70 sage, ich möchte mir den Mist nicht mehr anhören?
Ich glaube, die Podcasts, die kann man aber immer noch hören.
Okay.
Ja? Weil wir auch ja hier über zeitlose Themen reden. Weil, ganz ehrlich, in 15 Jahren wird es immer noch drei Fragezeichen geben. Vielleicht nicht mehr als Hörspiel mit den Originalsprechern.
Ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich, wenn der erste Originalsprecher in 20, 30 Jahren verstirbt? Wird dann das Projekt, glaubst du, das Projekt wird dann eingestellt?
Das ist immer wieder Thema.
Zumal ja Heike Dine Körting wahrscheinlich die erste ist, die von uns geht. Von denen wird es André Minninger wahrscheinlich weitermachen, nehme ich an?
Also laut den Machern. Weil das wird jetzt natürlich schon immer wieder thematisiert.
Warte mal ganz kurz, spannendes Thema. Wollen wir ganz kurz die Folgenbesprechung zu Ende machen und dann bleiben wir kurz bei, wie geht's weiter, wenn die drei Fragezeichen sterben? Weil ich will die Folge hier kurz fertig
machen. Ja, okay, dann machen wir das jetzt zu Ende.
Also Peter, das ist genauso verrückt, wenn jetzt Justus in einer Minute durchs Tor spaziert. Auf einmal bemerken die beiden verblüfft, dass sich die Schrift im Buch auflöst. Da bin ich, Kollegen. Plötzlich ist Justus wieder da. Seine beiden Kollegen immer noch total fassungslos. Lasst uns verschwinden. Ich habe euch eine Menge zu erzählen.
Ja, und anscheinend war er wirklich nur 2 Minuten in der Vergangenheit. Ja. Er ist ja anscheinend nicht gealtert. Er war nicht jahrelang weg.
Ich war kurz davor, die Sache hier fertig zu machen, weil Bob sagt noch, das kann ich mir vorstellen. Ende.
Und, okay, können wir gleich zum Fazit kommen, Olli? So.
Ja.
Darf ich anfangen?
Gerne.
Das Fazit.
Was ist das für eine gequirlte Scheiße?
Du hast ja mich schon angeschrieben, du bist ja richtig empört über diese Folge, ne?
War ich schon damals, wo ich sie gelesen habe, weil das ist wirklich eine sowas von vertane Chance. Ja, da kann er sich mal austoben, der Sonnenleitner, und denkt sich so eine Zeitreise aus, was immer generell ein bisschen schwierig ist. Also gerade so Zeitreisegeschichten leben ja wirklich von
Zeit.
Ja, dass man sich Zeit dafür nimmt, aber auch wirklich einen cleveren Plot strickt, ja. Und hier ist es einfach so, er hat die Idee, Justus begegnet einem seiner Vorfahren, der kinderlos war, also sieht Justus sich verpflichtet, für den sowas wie eine Frau.
Was ich zum Beispiel nicht verstehe, da ist für mich schon das erste Paradoxum. Warum steht überhaupt in dem Buch, dass er kinderlos ist? Da muss ja irgendwas passiert sein. Der Zeitreisende muss ja irgendwas beeinflusst haben, um dass er auf einmal kinderlos ist. Irgendeine Scheiße muss er gebaut haben, die Justus wieder gerade biegen musste.
Ja, das müssen wir so hinnehmen, dass halt wirklich hier ein Paradox ist.
Das muss man bei vielen Zeitreisegeschichten, muss man auch viel hinnehmen, glaube ich.
Aber wir steigen dann ein, dass Justus mit dem zurückfliegt. Mhm. Schnipp, er ist wieder da und sagt, ich werde euch eine Menge erzählen. Das heißt, das ist so angefangen und nicht beendet.
Na gut, aber
das ist für mich die faulste Art, eine Geschichte zu erzählen.
Na, faul, schwierig. Es ist halt eine Kurzgeschichte, da kannst du nicht. Also normalerweise ist es der falsche Stoff für eine Kurzgeschichte. Weil aber leider können die das auch nicht in eine richtige Geschichte umwandeln, weil das wäre dann wieder das normale Drei-Fragezeichen-Universum. Da gibt es keine Zeitreisen.
Aber wir wissen ja auch, okay, diese Geisterlampe Kurzgeschichtensammlung war die erste ihrer Art. Da haben sie wirklich 12 Kurzgeschichten auf 140 Seiten gepresst oder 120, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich gucken. So, das heißt, jede Folge geht im Durchschnitt 10 bis 15 Seiten. Dass du auf dieser Länge nicht viel erzählen kannst, ist klar. Später haben sie es gemacht. Jetzt, wenn ein Kurzgeschichtenband erscheint, haben die immer so 6 Geschichten. Mhm. Das heißt, die Geschichten kriegen auch mehr Zeit, mehr Seiten, ein bisschen mehr Entwicklung. Was dem auch gut tut. Du erinnerst dich vielleicht an die Geschichte, die wir hatten, wo die rückwärts erzählt wurde.
Mhm. Ja? Die war, fand ich, relativ okay.
Die war okay, die war jetzt auch nicht so super, aber sie hat sich mehr Zeit gelassen.
Ja.
Und das hier ist wirklich so, das ist wie ein Witz, der anfängt und dann einfach die Pointe wird weggelassen und am Ende wird sogar noch gesagt, oh, wenn ihr wüsstet, was passiert ist, Ende. Das ist wirklich so wie... Das ist Cockteasing.
Du hast ein bisschen recht, aber du bist sehr, sehr, sehr streng, finde ich.
Da ja, auf alle Fälle.
Ich hab die Geschichte abgehakt mit den Worten, ja, kann man machen.
Nee, für mich gar nicht. Kann man nicht machen, nicht so.
Weil, wie gesagt, ich mag Geschichten zum Beispiel, die komplett offen gelassen werden. Also das hat manchmal was. In dem Fall, finde ich, funktioniert. Oh Gott, Thomas, du suchst nach was, womit du mich schlagen kannst. Gerade kann das sein. So hast du gerade geguckt.
Weil es wird ja nichts erklärt. Wird nicht erklärt, wie...
Er macht es sich sehr einfach, da hast du recht.
Es wird nicht erklärt, wie dieser Cowboy an die Zeitmaschine gekommen ist. Mhm. Ja, das wird nicht erklärt. Es wird nicht erklärt, was Justus in der Vergangenheit macht. Mhm. Ja. Wird nicht mal ansatzweise gezeigt.
Ich hätte zum Beispiel, wahrscheinlich wäre die Geschichte ein bisschen gelungener gewesen, wenn man sie umgedreht hätte. Man hätte bei dem Cowboy im Jahre 1865 angefangen oder so. Und wo der Hörer oder der Leser erstmal gar nicht weiß, warum bin ich denn hier im Wilden Westen und keine Ahnung. Ja. Und dann auf einmal ist man bei dem Banküberfall und dann klärt sich am Ende auf, aha, das ist der Großvater oder so. Mhm. Dass man nicht weiß, was hat dieser Cowboy damit zu tun. Und der Clou an der Geschichte am Ende einfach bloß ist, dass sich aufklärt, dass es der Großvater ist von Justus. Und man gar nicht so viel über die Zeitreise und über das, dass er kinderlos und bla bla, sondern einfach, dass man nicht weiß, wer ist dieser Cowboy. Man beginnt im Jahre 1865, dann ist man auf einmal bei dem Bankraub und am Ende klärt sich auf, das war Justin Jonas, mein Urgroßvater. Dann ist die Folge zu Ende. Vielleicht hätte man das irgendwie so machen können. Aber ich finde es, für Kinder ist es erstmal okay.
Ich finde es eine Mogelpackung.
Was ich ein bisschen schade finde, ist auch, dass man nicht nachvollziehen kann, warum steht da kinderlos, wenn es Justus aber gibt. Wie kam es dazu? Hätte man wenigstens aufklären können.
Das ist wirklich so eine Freiheit, die du dir bei einer Zeitreisegeschichte nehmen kannst. Okay. Aber wie gesagt, für mich ist das alles von vorne bis hinten eine Mogelpackung. Also da ist null Spannung, finde ich, weil einfach, beziehungsweise man hätte so viel draus machen können, dass es spannend wird, ja. Aber im Endeffekt, da werden einfach ein paar Handlungsfäden aufgegriffen, die werden aber nicht miteinander verwoben, die werden nicht weitergesponnen, sondern es wird dann einfach nur geschnitten und dann wird gesagt, da ist ja Justus wieder, was ist passiert? Absparmusik.
Vielleicht gibt's ja mal eine Fortsetzung von diesem Teil.
Ich hoffe nicht, ja. Also, du weißt, wie ich damals über die Folge Die Zeitreisende gemeckert habe, von Minninger.
Oh, da mochtest du das Ende auch überhaupt nicht, ne? Nee,
aber das hier finde ich sogar noch schlechter und das muss schon was heißen. Okay. Ja? Also für mich ist das eine 1 von 10.
Auch von deinem guten Freund, dem Herrn Sonnleitner.
Ja.
Und
ich bin für Experimente, bin ich gerne bereit und sie haben auch gute Kurzgeschichten schon gemacht. Experimentell. Aber das hier ist von vorne bis hinten vermurkst, in meinen Augen.
Ich sag mal so, für die Zielgruppe okay. Also für so Kinder, die denken darüber
nicht
so klar.
Nein, auch nicht. Kinder sind clever, Kinder sind nicht dumm. Und Kinder merken Kinder merken auch, was soll das denn?
Ja, okay, okay.
Gut, ein Fünfjähriger sagt so, oh, es ist spannend. Ja, aber mit 8 würde er auch sagen irgendwie, ja toll, was ist da jetzt passiert?
Ganz ehrlich, auch wenn es mich jetzt in kein gutes Licht rückt, für mich hat es ein bisschen funktioniert so am Ende mit diesem, ich fand es ganz schön mit dem, ich habe euch eine Menge zu erzählen, oh, das befürchte ich auch, oder das glaube ich auch, was Bob da sagt. Also ich zerreiße die Folge nicht ganz so in der Luft, gibt ja tatsächlich auch passable 5 Punkte.
Wow. Okay, aber ist auch schön, ja, ne, dass ich auch mal so schlecht bin, also vom Bewerten meine ich.
Naja, ja, dass du die mal zerreißt, wo ich sage.
Ich habe ganz schön abgebaut, wa?
Okay, du bist streng geworden.
Ja, aber auch inhaltlich. Nicht mehr vorbereitet, keine eigenen.
Oh, naja, dafür hast du dich aber gut hier eingebracht. Wie viele Punkte? Also, brauch gar nicht fragen, oder? 1 Punkt?
1 von 10.
1 von 10, alles klar.
Ja.
Wo waren wir stehen geblieben vorhin?
Also, dieses Thema, dass die.
Wenn Heike Dine Körting stirbt.
Nein, also, es gab wohl schon Mitte, Ende der 90er gab es schon Gerüchte, beziehungsweise haben sie schon darüber geredet, was ist denn, wenn wir mal keinen Bock mehr haben? Und ich bin der Meinung, Oliver Rohrbeck hat mal in einem Interview irgendwo gesagt, er hat ja einen Bypass oder so, ne? Nee, der hat eine künstliche Herzklappe. So.
Ah, okay.
Ja, und das war so 97 oder so. Und da wusste er auch nicht, wie geht's weiter oder so. Also ich glaube, er hatte auch schon sowas wie sein Testament gemacht oder so, ne? Oder ob er überhaupt noch gesundheitlich in der Lage ist. Und da war schon so das erste Mal die Befürchtung, okay, wir müssen vielleicht aufhören, ja? Und dann halt immer im Laufe der Jahre dieses so, ah, 100 ist so eine schöne Nummer zum Aufhören. Nein, 150 ist eine schöne Nummer zum Aufhören. Jetzt haben wir schon Folge 200, wir sind ja bei 210 oder so, glaube ich.
Jetzt redet keiner mehr über das Aufhören.
Nee, aber ich habe letztes und vorletztes Jahr habe ich mal ein paar Interviews mit Jens Wawrczeck gehört, wo er immer wieder gesagt hat, also man merkt, er möchte sich nicht immer nur auf die Rolle des Peter Schaus reduzieren lassen. Für ihn ist es, wie du immer so schon sagst, ein Job.
Vollkommen richtig, aber ich reduziere ihn überhaupt nicht auf diese Rolle. Für mich ist er zum Beispiel fast mehr Spence Olchin.
Ja?
Schon wieder muss ich es erwähnen, King of Fiends, weil diese Rolle bekleidet er wirklich mit seiner Stimme perfekt. Vom Schauspielerischen her, von der Stimmfarbe, die zu ihm passt und alles. Also ich reduziere ihn definitiv nicht nur auf die 3 Fragezeichen.
Aber auch da würde der Mann sagen, auch das war nur ein Job. Weil der hat ja auch sein eigenes Hörspiellabel, ja, wo er Hörbücher einliest und so. Dann hat er irgendwie so ein Theaterabende, sage ich jetzt mal. Also er spielt ja auch Theater, ne, aber so seine eigene Reihe. Hitch und ich, wo er gut Alfred Hitchcock-Filme / Bücher bearbeitet und einen Abend auf der Bühne steht und daraus vorliest. Und am Ende singt der Mann ein Lied.
Okay, aber da hat er doch auch sein Publikum, oder?
Natürlich.
Und die reduzieren ihn doch, warum reicht ihnen das nicht? Und die reduzieren ihn ja nicht auf nur die 3 Fragezeichen, weil die kennen ihn auch anders. Warum akzeptiert er nicht einfach, dass er sagt, okay, da wo ich die 3 Fragezeichen mache, das ist halt, wie ich schon gesagt habe und auch immer sagen werde, das ist halt ein Job. Und da reduzieren die mich halt drauf. Wie zum Beispiel deine Kunden in dem Kaufhaus, wo du arbeitest, die reduzieren dich ja auch auf deinen Job, den du da machst, ja, weil die kennen ja nichts anderes von dir. Also, schwierig. Also, das immer so als Argument zu nehmen. Ich kann verstehen, wenn jetzt, also, er will ja nichts mehr groß Neues machen, denke ich mal. Er sagt jetzt, er macht ja genug nebenbei und den macht er, wird auch weitermachen. Ich kann es verstehen, dass wenn man ein relativ junger Schauspieler ist, dass man, und dann so eine einschlagende Rolle hat, wie, wen nehme ich da jetzt als Beispiel? Nehmen wir einfach mal Bud Bundy, ja, ein junger Schauspieler, der macht zig Folgen Schrecklich nette Familie als Bud Bundy und dass der dann aber nach 10 Jahren sagt, oh Mann, ich muss jetzt unbedingt was anderes machen, weil wenn Schrecklich nette Familie vorbei ist, dann sieht's mit mir mal aus, weil man kennt mich nur als Bud Bundy und man erkennt meine Tiefe gar nicht und so war's ja letztendlich dann auch, dass man dann sich überlegt, okay, ich muss irgendwie ein bisschen Abstand machen und mich auch mal als was anderes zeigen, kann ich verstehen.
Ja, gut, aber der ist ja auch ein ausgebildeter Schauspieler und hat ja früher schon Theater gespielt und Synchron gemacht und auch
ja.
Der hat ja in New York zum Beispiel war in einer Schauspielschule. Für ihn ist es, um es nochmal runter zu kürzen, immer nur ein Job gewesen und er hat nie diese Faszination, die ja gerade erst in den letzten 20 Jahren entstanden ist, wenn man ehrlich ist, so seit Anfang der 2000er, seit das Internet gibt und so zugenommen hat. Aber früher war das einfach alles anonym und keiner wusste das, ne? Und da
ja,
war
die ja, waren ja damals noch keine Stars. Man wusste, es war was ganz Besonderes. Übrigens muss man den Hörern hier auch mal nahelegen. Es war was ganz, ganz, ganz Besonderes daran, das ist natürlich bestimmt auch noch, Thomas, wenn man in den Kassetten-Inlays mal 2, 3 Bilder von den Sprechern gesehen hat. Ja, Schwarz-Weiß-Bilder waren es meistens sogar nur, ja. Und da war das für einen schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Jetzt weiß man, wie die aussehen, man weiß, was die machen. Man kennt die fast besser als seine eigene Familie teilweise, ja.
Das war ja auch damals, wo die erste Tour, haben wir uns aber schon mal drüber unterhalten, Master of Chess, 2001, 2002 auf die Bühne ging. Und da gab es wirklich extra eine Pressemitteilung. Wenn sie sich ihr eigenes Bild bewahren wollen über die Detektive,
dann gehen sie nicht hin.
Dann gucken Sie sich jetzt die nächsten Bilder nicht an, weil da sind Sie das erste Mal so richtig in die Öffentlichkeit getreten, dass du ein Bild zu den Sprechern hattest. Und vorher war das ja wirklich nur in deinem Kopf. Ja. Ne? Und da hat es dann halt dieses, was, der hat eine Glatze?
Ja, da ging es eigentlich los.
Genau. Was, Justus Jonas ist ein Skinhead? Nein, gut. Nein, aber jedenfalls.
Toll, jetzt musst du wirklich schneiden.
Der hat schon immer wieder betont, der Jens Wawrczeck, dass ich glaube, dass er nicht das bis in alle Ewigkeit machen will. So, und in einem anderen Interview, ich glaube, das ist auch von 2019 so gewesen, hat er gesagt, wenn Frau Körting aufhört, ist er definitiv aus dem Produkt raus.
Na, dann wird dann auch Schluss sein. Ich denke mal, wenn einer der Stammsprecher aufhört, aus welchen Gründen auch immer.
Sie sagen immer, wenn einer aufhört, hören alle auf.
Na, das habe ich mir eigentlich auch fast gedacht, genau. dass sie
dann so solidarisch sind. Wie lange das noch gehen soll, also ich könnte mir vorstellen, 2-3 Jahre mindestens noch. Aber ich meine, die Jungs sind jetzt auch schon Mitte 50. Und
wie alt ist Heike-Dine Körting eigentlich?
Ich glaube 75. Ja.
Dann ist wirklich so langsam.
Ja, ich meine, gut, die Frau kann noch 100 Jahre, ne, 100 Jahre nicht, aber sie kann vielleicht noch 100 werden oder so. Aber irgendwann.
Aber will man so lange auch arbeiten? Ich meine.
Noch macht's ihr Spaß. Ja. Und, aber wer weiß, was in 5 Jahren ist, wenn sie 80 ist. Vielleicht ist sie dann auch einfach körperlich nicht mehr in der Lage. Das kann alles sein, ne? Ich bin der Meinung, hier die Sprecher von TKKG, wo wir das Interview gemacht haben, die sehen es ein bisschen anders. Also die würden, glaube ich, auch weitermachen.
Ja, da ist ja eine Sprecherin auch schon verstorben.
Naja, und der Sprecher von Karl wurde auch ausgetauscht vor ein paar Jahren. Die einzigen, die noch seit Anfang an dabei sind, sind der Sascha Dreger und der Manu Lubowski. Und also ich habe Sascha Dreger gefragt in dem Interview und er hat gesagt, er würde das noch weitermachen. Ne? Mhm. Er macht es, glaube ich, nicht davon abhängig. Aber bei der Fahrzeit ist es wohl ein bisschen was anderes. Mhm. Ne? Die Frage ist natürlich auch, das sagen die jetzt immer, gut, vielleicht hören dann die Sprecher auf und vielleicht machen sie dann ein Reboot oder so, fangen von vorne an mit neuen Sprechern. Wer weiß, keine Ahnung.
Ja, aber das ist ja schon
ein erfolgreiches Format.
Ja, vollkommen richtig. Es ist dann aber wahrscheinlich dann auch wieder für eine neue Generation, sage ich mal. Da werden die Alten, wie wir jetzt zum Beispiel, nicht mehr mitgehen, denke ich mal.
Naja, ich würde auf alle Fälle mal reinhören.
Ja,
kannst du dich erinnern, wie ich damals gesagt habe, und wenn irgendwann der Norbert Gastel stirbt, werde ich nie wieder Simpsons gucken.
Das war für mich schon früher, also ich habe schon früher aufgehört, Simpsons zu gucken. Aber
ja, das sowieso, aber ich habe ja jetzt mal, seit ich Disney Plus habe, ich habe jetzt mal viele Staffeln nachgeholt und jetzt auch die Staffeln mit dem neuen Sprecher von Homer. Und ich muss sagen, er macht es gut.
Er kommt sehr nah an Norbert Gastel ran, finde ich. Da hast du noch gesagt, nee, du hörst, also schon, man hört natürlich einen Unterschied, aber er kommt wirklich sehr nah ran und ich hätte nie gedacht, dass man jemanden findet, der die Sache so in der Form weitermacht. Womit ich echt immer noch Bauchschmerzen habe und da ist Erika Volkmann,
heißt sie, glaube ich? Elisabeth Volkmann,
wirklich ein Verlust gewesen für die Serie, weil ich finde, ich komme mit Anke Engelke als Marge nicht klar.
Ja. Und da muss ich sagen, ich bin inzwischen wirklich so weit und du weißt, wie kritisch ich sein kann. Ich finde sogar Anke Engelke inzwischen besser.
Nein.
Nichts gegen Elisabeth Volkmann. Ich mag sie immer noch, aber dadurch, dass Anke Engelke mehr am Original ist, kann ich damit leben.
Nee, damit kann ich, weil ich das Original nicht mag. Also ich mag die Originalstimme auch nicht von ihr. Ich fand immer diese treue, leicht naive, liebevolle, doofe Art von Elisabeth Volkmann fand ich so toll und so auch so lustig für Marge. Jetzt kann ich endlich den Tee aufgießen. gut, das war jetzt nicht toll doof, weil sie konnte einfach nur einen Tee aufgießen. Aber so.
Ab sofort schläft das Baby in deinem Bett.
Das fand ich einfach super passend und ja, da Anke Engelke macht einen super Job, das möchte ich gar nicht bezweifeln, aber gefällt mir nicht so gut. Und da haben sie den Ersatz von Homer definitiv besser, glücklicher gewählt.
Ja. Wir schweifen jetzt sehr, sehr ab. Also ihr merkt vielleicht, also ich zumindest kann diese Kurzgeschichte überhaupt nicht empfehlen. Ich finde die nicht gelungen. Olli wieder erwartend, fand sie okay.
Ich fasse es zusammen mit kann man machen, da bleibe ich bei.
Gut, 5 von 10 ist jetzt Mittelmaß.
Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht, oh, was für eine geile Folge. Ich finde, es ist okay mit ihren Schwachstellen. Ein schönes Ende irgendwo, ja, was du natürlich absolut nicht nachvollziehen kannst.
Kein bisschen. Das ist der faulste Stil, den man machen kann. Ich mache das jetzt auch. Ich schreibe nur noch Geschichten nach dem Motto, so, dann gehen wir jetzt in die Bank und dann bringen wir alle um und dann nehmen wir das Geld. Schnitt. Sitzen abends in der Bar. War ein guter Coup, ne? Stoßen an. Ende.
Ist ja so witzig, wie die eine Staffel von Rick and Morty endet, wie er da in dieses Hochsicherheitsgefängnis kommt und die Staffel darauf beginnt einfach mit den Worten, ja, und so bin ich aus dem Gefängnis entkommen.
Ja, aber das ist ja wieder was anderes. Ach so. Das ist ja wieder, das ist ja das Konzept von so einer Serie. Ja, okay. Vielleicht bin ich da ein bisschen streng.
Aber ich finde es gut, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind, was das angeht.
Genau.
Und ich finde, damit war es heute mit 48 Minuten auch eine sehr lange Kurzgeschichtenbesprechung.
Das stimmt.
Und ich hoffe, ihr Hörer habt euch gut unterhalten gefühlt und dass nicht noch mehr Patreon abspringen.
Ja. Ich gehe jetzt weinen.
Ich komme mit.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Das nächste Mal bei Die Zentrale.
Während jetzt in diese Kassetten hineingehört wird, das wird dann auch so ein bisschen stilistisch aufgearbeitet, dass man als Hörer quasi dabei ist, wie sich Bob die Kopfhörer aufsetzt, dann wird auch kurz so die Musik auch hochgedreht, als ob wir als Hörer selber reinhören. Und Bob sagt dann so Sachen wie, boah Leute, was ist denn das für ein Sound? Das klingt ja grausam. Und diese Dialogstelle plus die Dialogstelle, wo er Peter erzählt von den Hula Hoops, da sagt er nämlich, wenn sie diesen Preis hier heute gewinnen, oder also diesen Joe Cocker-Wettbewerb, damit können sie den Durchbruch in die Charts schaffen. Diese beiden Dialogfetzen hat die Band Sportfreunde Stiller in dem Lied Independent, was auf der Platte, auf der guten Seite von 2002 ist, gesampelt.
Das ist alles krass.
Krass, oder? Das wollte ich aber schon sagen. Und diese Info habe ich noch nie im Internet gelesen. Ja, die habt ihr jetzt hier wirklich endlich mal gehört. Hört euch das Lied Independent an von Sportfreunde Stiller. Ganz am Ende kommt Bob Andrews mit diesen beiden Dialogzeilen.
Tja, Ron, weil das könntest du mal in deinem Buch schreiben.
Ja.
In der Neuauflage.
Ja, okay. Okay. Das ist halt. So eine Infos hat halt nicht jeder auf der Pfanne, weißt du? Da muss man schon Thomas Reitergeißen, ja?
Echt krass. Wie ist denn das Lied von Sportfreunde Stiller?
Würde dir nicht gefallen. So wie die ganze Band. Und der Musikstil und generell alle Menschen, die mit denen zu tun haben. Die überhaupt, alle Menschen, die jemals auf Konzert mit waren, von denen, mit denen überhaupt geredet oder dieselbe Luft geatmet haben, mit denen möchtest du nichts zu tun haben.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.